Liebes Publikum, herzlich willkommen zur Audioeinführung unseres ersten Sinfoniekonzerts der neuen Spielzeit. Mein Name ist Susanne von Tobin und ich freue mich, Sie hier ein wenig auf das Konzertprogramm einzustimmen. Auf dem Programm stehen drei Klassiker, die das Konzertrepertoire in besonderer Weise geprägt haben und heute nicht mehr wegzudenken sind. Eröffnet wird mit Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre »Die Hebriden«, mit der der gerade einmal 21-jährige Komponist einen ganz neuen Musiktypus geschaffen hat. Üblicherweise diente eine Ouvertüre zur Eröffnung einer Oper oder eines Schauspiels. Dementgegen emanzipierte sich die programmatische Konzertouvertüre zu einem selbstständigen Konzertstück, das insbesondere der Darstellung poetischer Inhalte oder Landschaften diente und so zum Vorläufer der sinfonischen Dichtung werden konnte. Mendelssohn hatte sich zwischen 1825 und 1835 zwar nur wenige Jahre mit der Gattung beschäftigt, seine vier Ouvertüren »Sommernachtstraum«, »Meeresstille und glückliche Fahrt«, »Die Hebriden« und »Zum Märchen von der schönen Melusine« haben dieses neue Genre, das zu einem der wichtigsten Veränderungen im Gattungsgefüge der deutschen Orchestermusik seit dem Tod Beethovens zählte, maßgeblich geprägt. Wie erfolgreich und auch attraktiv diese neue Gattung damals war, zeigt, dass zwischen 1825 und 1865, also in gerade einmal 40 Jahren, mehr als 900 Konzertouvertüren geschaffen worden sind. Doch zurück zu Mendelssohn. Die materiell gesicherten Verhältnisse seines Elternhauses ermöglichten Mendelssohn, sich jahrelang und immer wieder auf großartigen Reisen quer durch ganz Europa umzuschauen, weiterzubilden und sich von den neu gewonnenen Eindrücken inspirieren zu lassen. Seine erste Reise führte ihn 1829 nach England mit einem längeren Stopp in London sowie kürzeren Besuchen in Schottland und Wales. Die Hauptstadt des britischen Empire war für ihn ein lohnendes Ziel. Er wurde dort mit offenen Armen empfangen, in höchste Kreise aufgenommen und konnte ein Netzwerk knüpfen, von dem er zeitlebens profitierte. Nicht umsonst genießen seine Werke bis heute in Großbritannien einen ganz besonderen Stellenwert. Nachdem Mendelssohn mit ersten Konzerten das Londoner Publikum für sich erobern konnte, brach er gemeinsam mit seinem Freund Karl Klingemann nach Schottland auf. Die historischen Romane Sir Walter Scotts und die epischen Gesänge des vermeintlich altgälischen Barden Ossian wurden damals in ganz Europa mit großer Euphorie gelesen und ließen Schottland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Sehnsuchtsort zahlreicher romantisch empfindender Menschen, Künstler und Bildungsreisender werden. Und auch Mendelssohn brach auf, dieses gleichsam geheimnisvoll ferne, landschaftlich beeindruckend schöne und auch raue Land zu entdecken und seine Eindrücke musikalisch in seiner schottischen Sinfonie, der Sonate Ecossaise und eben in der Hebriden-Ouvertüre festzuhalten. Mendelssohn war auf seinen Reisen von der erhabenen Schönheit der Natur immer wieder so beeindruckt, dass ihm die Worte fehlten und er anstelle schriftlicher Berichte Musik sprechen ließ. So auch nach seinem Besuch der geheimnisvollen Fingalshöhle auf der Hebrideninsel Staffa. Um zu verdeutlichen, wie seltsam mir auf den Hebriden zumute geworden ist, fiel mir eben Folgendes bei, schrieb er im August 1829 seiner Familie und ließ diesen Worten den ersten musikalischen Einfall folgen, aus dem er später die gesamte Ouvertüre entwickelte. Den literarischen Hintergrund der Hebriden bilden Dichtungen aus der keltischen Mythologie des Barden Ossian, die sich aber schnell als gelungene Fälschungen aus der Feder des Schotten James Macpherson herausstellten, die dieser Mitte des 18. Jahrhunderts selbst geschrieben hatte. Obwohl die Texte über den sagenumwobenen König Fingal als Hochstapelei entlarvt wurden, tat dies ihrer großen Popularität keinen Abbruch und Macphersons Werke wurden begeistert als echtes Nationalepos gefeiert und befeuerten die Bewegung des Sturm und Drang. Eine erste Fassung seiner Konzertouvertüre schloss Mendelssohn übrigens dann erst 1830 in Rom ab und schenkte die überarbeitete Partitur nach der erfolgreichen Uraufführung am 14. März 1832 der London Philharmonic Society. Bis die erste Partitur des Werkes mit weiteren Revisionen endlich in Druck erschien, sollten weitere 3 Jahre vergehen. Johannes Brahms übrigens bewunderte das Werk sehr und meinte, alle meine Werke gäbe ich darum, wenn ich eine Ouvertüre wie die Hebriden von Mendelssohn hätte schreiben können. Und selbst der Antisemit Richard Wagner konnte sich der Musik nicht entziehen. Da ist alles wundervoll geistig geschaut, fein empfunden und mit größter Kunst wiedergegeben. Die Stelle, wo die Oboen allein durch die anderen Instrumente hindurch klagend wie der Wind über die Wellen des Meeres zur Höhe steigen, ist von außerordentlicher Schönheit. Karl Reinicke gehört zu den einflussreichen Romantikern, die heute trotz ihres umfangreichen Schaffens fast in Vergessenheit geraten sind, und das, obwohl der im damals noch dänischen Altona geborene Komponist, Pianist und Dirigent auf dem Höhepunkt seiner Karriere immerhin über 35 Jahre den überaus einflussreichen Posten des Kapellmeisters am Leipziger Gewandhaus innehatte. Seit 1851 unterrichtete er in Köln, später lehrte er als Professor für Klavier und Komposition am Leipziger Konservatorium und vielen ist er sogar als Lehrer bekannter, denn als Komponist zu seinen prominentesten Schülern zählten Arthur Sullivan und Edvard Grieg. Mit nur 11 Jahren debütierte Reinicke als Pianist. Seit 1845 unternahm der gerade 19-Jährige Reisen durch ganz Europa. In Kopenhagen wurde er als Hofpianist angestellt, in Leipzig machte er die Bekanntschaft von Felix Mendelssohn Bartholdy und wurde Clara und Robert Schumann vorgestellt. Obwohl sich Liszt sehr schmeichelhaft über den Charmant Garçon Reinicke äußerte, hatte dieser eher wenig für die neudeutsche Schule und die Zukunftsmusik Wagners und Liszts übrig. Stattdessen prägten die Werke Schumanns und die Mendelssohns Reinickes Stil so sehr, dass er bekannte, nicht dagegen opponieren zu wollen, wenn man ihn gar als einen Epigonen bezeichnen würde. Im Geiste der deutschen Romantik schuf er ein riesiges Œuvre, das von Opern sowie Chor- und Sologesangswerken über 3 Sinfonien, verschiedene Konzertouvertüren, Konzerten für Klavier und andere Instrumente bis hin zur Kammer- und Klaviermusik sowie Werkausgaben und Unterrichtswerken alle Gattungen umfasst. Zu seinen besten Kompositionen zählt aber ganz gewiss sein Harfenkonzert, das als bedeutender Beitrag für dieses so selten besetzte Konzertinstrument entstanden ist. Im Barock und in der Klassik wurden nur wenige Werke für Harfe und Orchester komponiert, was vor allem an den technischen Schwächen lag, die die Instrumente zu dieser Zeit noch hatten. Erst seit der Erfindung der Doppelpedalmechanik durch Sebastian Erard 1811 wurde die Harfe zunehmend als Soloinstrument eingesetzt und eroberte sich insbesondere im 20. Jahrhundert die Konzertpodien. Mit ihrem zart silbrigen oder auch glänzend rauschenden Klang war die Harfe eine für den romantischen Geschmack besonders geeignete neue Klangfarbe und Reinickes Konzert präsentiert gekonnt die große Vielseitigkeit des Instruments und setzt es wirkungsvoll mit seinen ganz außergewöhnlichen Farben in Szene. Reinicke komponierte sein Harfenkonzert 1884 als musikalisches Einstandsstück für den jungen Wiener Harfenisten Edmund Schuecker, der in dem Jahr nicht nur Mitglied des Gewandhausorchesters wurde, sondern auch Reinickes Kollege am Konservatorium, bevor er in den USA eine große Karriere machte. Insbesondere die ausladende und hochvirtuose Solokadenz im ersten Satz zeigt das ganze Spektrum dessen, was mit 47 Saiten und 7 Pedalen möglich ist. Arpeggien, Glissandi, schnelle Laufwerke, opulente 8-stimmige Akkorde, selbst begleitete Melodien, verspielte Figurationen und ganz ätherische Flageolettöne. Trotz ihres zarten Tons vermag sich die Harfe aufgrund ihrer außergewöhnlichen Harfe gegen das groß besetzte Orchester zu behaupten, kann majestätisch aus dem dichten Klang heraustreten oder aber sich überaus wirkungsvoll mit ihm verweben. Kritiker lobten, dass Reinicke die Eigentümlichkeiten der Harfentechnik in das günstigste Licht zu stellen gewusst und auch die thematischen Motive des prächtigen und originellen Werkes harfenmäßig erfunden habe. Kommen wir zum Schluss noch zu Ludwig van Beethoven. Dieser veranstaltete am 5. April 1803 im Theater in der Wien sein erstes Akademiekonzert mit ausschließlich eigenen Werken, bei dem unter anderem seine zweite Sinfonie ihre erste gesicherte Aufführung erlebte. Da die Entstehung der zweiten Sinfonie zeitlich in die Nähe des berühmten Heiligenstädter Testaments vom Oktober 1802 fällt, in dem Beethoven seine tiefe, geradezu selbstzerstörerische Verzweiflung über seine nicht mehr aufzuhaltende Ertaubung zum Ausdruck brachte, wurde immer wieder über den großen Kontrast zu der großen Vitalität und Lebendigkeit der Sinfonie spekuliert. Tatsächlich waren Teile der Sinfonie aber bereits 1801 fertiggestellt. Anhand zahlreicher überlieferter Skizzen, die bis in das Jahr 1800 zurückreichen, kann der Kompositionsprozess umfänglich nachvollzogen werden, der spätestens im April 1802 abgeschlossen war. Besonders aufschlussreich und spannend ist dabei zu sehen, wie sich Beethoven an den meisten Stellen am Ende für die unkonventionellste der skizzierten Lösungen entschieden hat. Noch mehr als in seiner ersten Sinfonie gibt Beethoven in diesem Werk traditionelle Formen, die etwa Joseph Haydn mit seinen Londoner Sinfonien beispielhaft formuliert hatte, zugunsten innovativer Prozesse auf, und die zweite Sinfonie geht insbesondere durch die Fülle der thematischen Einfälle, deren Verarbeitung in der Partitur zur entscheidenden Herausforderung wird, in ihrer Dimension deutlich über ihre Vorgängerin hinaus. Nicht umsonst taten sich viele Zeitgenossen Beethovens trotz der positiven und von Glücksgefühlen getragenen Grundhaltung mit dem Werk durchaus schwer. Sie wurde, so berichtete die Allgemeine Musikalische Zeitung am 9. Mai 1804, als ein merkwürdiges, kolossales Werk von einer Tiefe, Kraft und Kunstgelehrsamkeit wie sehr wenige und als eine bewunderungswürdige Summe origineller und zuweilen höchst seltsam gruppierter Ideen empfunden. Kennzeichnend für den Weg, den Beethoven mit seinen darauffolgenden Sinfonien einschlagen sollte, sind auch hier schon die scharfen, dynamischen Kontraste, die abrupten Wechsel zwischen Dur und Moll und die jähen musikalischen Wendungen, mit denen Beethovens Musik, formal jetzt noch im Rahmen seiner Vorgänger gefasst, zunehmend zum Drama wird. Ganz anders als unser durch die Blick der Romantik geschulter Blick, haben Beethovens Zeitgenossen die Sinfonie im Übrigen durchaus nicht als heiter empfunden. Sie galt ihnen vielmehr als zu lang und überkünstlich. Es fallen Begriffe wie schwierig, düster, wild und grell. Und wild geht es tatsächlich in dem ungezügelten Finalsatz zu, der mit seinen Trillern und großen Sprüngen atemlos durch alle Stimmen wandert und explosionsartig alles mit sich reißt. Doch wirklich entziehen konnte man sich am Ende der Faszination dieser neuartigen Musik nicht, so gab es nur ein probates Mittel, der befremdlichen Fülle von Eigentümlichkeiten zu begegnen. So ist weiterhin in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung zu lesen: Sie will wieder und immer wieder gehört sein, ehe der Zuhörer, selbst der Gebildete, imstande ist, das Einzelne im Ganzen und das Ganze im Einzelnen überall zu verfolgen und mit nötiger Ruhe in der Begeisterung zu genießen. Zu geschweigen, dass sich auch jeder an so ganz Eigentümliches, als hier fast alles ist, doch erst ein wenig gewöhnen muss. Also hören Sie und genießen Sie in der Begeisterung. Als Dirigent erleben Sie unseren Generalmusikdirektor Ingo Martin Stadtmüller und als Harfensolistin Julia Gollner, die seit 2015 als Soloharfenistin im Orchester des Schleswig-Holsteinischen Landestheater engagiert ist und vielen von Ihnen gewiss schon durch ihr großes Engagement bei unseren Kammerkonzerten als Solistin begegnet ist. Viel Vergnügen!